Aber ich wollte, dass wir diese Übung machen, um zu verstehen, wie wichtig auch Reihenfolge ist, weil wir eben gewisse Dinge nicht voraussetzen dürfen bei manchen Themen. Ja? Ihr habt hier auf der Seite 10 und 11 zum Thema Reihenfolge einiges stehen. Wer von euch würde denn vielleicht auf der Seite 11 haben wir so eine kurze Auflistung? Themen zur Gotteserkenntnis, Themen zur Selbsterkenntnis, Themen zum Erlösungsverständnis und so weiter. Wer von euch würde denn sagen, er hätte da ein, zwei Themen gefunden, die den Menschen helfen, Gott besser zu verstehen? Einfach mal ohne viel, so als Grundlage, Gott besser zu verstehen unter diesen Themen. Wir können ruhig einfach rausrufen laut. Schöpfung, ja. Ja, Leid. Gottes Liebe, ja, Gottes Wort. Ja. Ich glaube auch, das sind Themen, die Menschen helfen zu verstehen, wer ist Gott, die man sehr stark auf Gott zentrieren kann, wenn man das möchte. Die passen auch in andere Bereiche jetzt, aber die sind sicher auch, geben die Möglichkeit, direkt über Gott zu sprechen und auch über falsche Bilder von Gott zu sprechen. Ja? Gottes Liebe, Gottes Wort, Gott als jemand, der nicht schweigt, Gott als jemand, der ins Leben hineinspricht. Ja? Genau. Ja, Heiliger Geist auch eine Möglichkeit, richtig. Was viel schwieriger ist, ist Themen zu finden über Selbsterkenntnis. Ich glaube, das ist etwas, was wachsen muss. Ihr werdet euch denken, welches Thema passt überhaupt, ja? Vielleicht Ursprung der Sünde, ja? Also ich glaube auch, dass Ursprung der Sünde zumindest ein Anlass ist, um mal über die ganze Komplexität zu reden, in welcher Situation steht ein Mensch überhaupt. Wir sind gar nicht, wir haben gar nicht die Kraft zu dem, was wir wollen. Und wir sind eigentlich gebunden. Und auch über das Problem der Zweifel, des Misstrauens Gott gegenüber, das uns gesät wurde. Ja? Also ich glaube auch, dass Ursprung der Sünde in diesen ersten Bereich gut hineinpasst. Also in diese ersten beiden Themen. Und es ist einfach so, dass alle Themen zur Gotteserkenntnis, dass in dieser Phase, wo man über Gott spricht, über das Verhältnis, das Gott zum Menschen hat, über die Situation, in der die Welt ist, ja, Leid, Sünde, diese Dinge, dass da langsam im Menschen das Bewusstsein für sich selber auch wächst. Ja, und man muss das auch ein Stück weit Gottes Geist natürlich anvertrauen. Ja. Ja, passt, ja, sicher, natürlich, ja, weil man Gott besser kennenlernt. Kann man hier über, ja, klar, über Gebet sprechen zum Beispiel, ja. Welche Themen würdet ihr sagen, verstärken das Bild von der Erlösung? Wie kann ich erlöst werden? Was wären so Themen?
Rechtfertigung,
ja.
Ja. Ursprung der Sünde.
Ja, Ursprung der Sünde. Was war da noch? Ja, aber genau, aber welches Thema, ja, der Block der Selbsterkenntnis, aber welches Bibelstundenthema würde jetzt von diesen zur Erlösung passen, so meine ich. Ja. Genau, also Rechtfertigung, ja, auch, was habt ihr gesagt, Ursprung der Sünde, Erlösungsplan, richtig, ja.
Gottes Liebe.
Ja.
Heiliger Geist.
Ja, auch, auf jeden Fall. Obwohl ich denke, dass der Heilige Geist dann schon auch die Fragen, die direkt drankommen, wenn ich mich Gott übergeben habe, wichtig ist dann auch, sich bewusst werden, das stimmt, das ist so ein Thema, das darauf aufbaut. Was würdet ihr sagen, welche Themen passt in dem Bereich, Jesus als Herrn über mein Leben anzuerkennen und ihm mein Leben zu öffnen?
Besitz, Sexualität.
Ja, Besitz, Sexualität, ja. Gesundheit, ja.
Der Sabbat,
ja. Wir sagen immer, das sind so die Fragen, die das Leben betreffen, also die Lebensfragen, die Lebensstilfragen auch, ja, ich glaube auch. Was für Themen könnte man studieren, um den Menschen zu helfen, noch im Alltag mehr mit Gott in Verbindung zu bleiben und seine Gegenwart zu erleben? Ja, ja, das ist interessant. Sabbat fällt wirklich in beide Bereiche. In einem Bereich, dass ich meine Zeit und anerkenne Gott als Schöpfer, dass das sein Tag ist. Und gleichzeitig kann man den Sabbat wirklich studieren als dieses Geschenk der Zeit, das Leute annehmen können, endlich diese Gegenwart Gottes erleben. Ja. Bibelstudium, ja. Ihr merkt, es gibt eine Bibelstunde, die heißt Gottes Wort und eine andere heißt Bibelstudium, ja. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, wo man unterschiedliche Schwerpunkte legt, ja. Bibelstudium, ja. Ich würde sagen, Heiliger Geist, Gebet, ja. Die man oft am Anfang zwar schon studiert über Gebet oder über Bibelstudium, aber ich würde das fast nochmal wiederholen, wenn ich mit einem Menschen dann bin, dort, wo er fragt, wo der Mark fragt, jetzt habe ich mein Leben Gott gegeben und ich erlebe einfach nicht alle Siege, die ich gerne erleben würde. Ja, und ich frage mich manchmal, bin ich es jetzt wirklich? Ja? Dass man ihm da dann hilft, die Verbindung mit Jesus zu halten und vertrauen, dass Jesus wirklich einen begleitet durch den Alltag und so. Genau. Sehr gut, war ein schöner Überblick. Wenn ihr nochmal zurückblättert, habt ihr da mal so eine Liste. Ich sage gleich dazu, diese Liste beansprucht weder vollständig zu sein, es gibt noch viele Themen, die man studieren kann. Ja? Aber es ist eine Liste, sage ich jetzt mal, mit sehr gängigen, mit sehr wesentlichen, mit Kernthemen, die hier aufgelistet sind. Und es steht zwar als Überschrift die Reihenfolge, das bedeutet nicht, dass ich dir jetzt sagen möchte, du musst unbedingt 1, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 1 und so weiter. Ja? Also das ist nicht die Reihenfolge, aber wenn euch auffällt, sind die Themen schon so gewichtet, dass sie den Schritten ein Stück weit entsprechen. Schaut euch das mal an. Das Thema Null, Gott, mit all seinen Unterthemen, kann ich Gott erkennen, Gebet, Gottes Wesen. Und das Thema Eins auch, Gott und diese Welt, Gott und die Zeit, ja, wo ich dann auch schon drüber spreche, wie steht Gott zu seiner Schöpfung. Und auch das Thema Zwei, Gott und sein Feind, der Ursprung des Bösen, Tod und Auferstehung, Schöpfung und Evolution. Das sind Themen, die Leuten Schritt für Schritt helfen, Gott zu erkennen, wer ist Gott wirklich, ja. Und manchmal behandeln wir manche dieser Themen sehr intellektuell. Weil es geht noch nicht darum, ich meine, was ist denn die Konsequenz, wenn ich jemanden Tod und Auferstehung erkläre? Woran erkenne ich denn, dass das Konsequenz in seinem Leben hat? Es ist schwierig, deswegen denken wir, solange es verstanden hat, passt alles. Ja? Wir bleiben auf der intellektuellen Ebene und sagen, jetzt hat er verstanden, es gibt keine unsterbliche Seele, wir kommen nicht gleich in den Himmel, er wartet jetzt auf die Wiederkunft, super, ich habe mein Ziel erfüllt. Ja? Aber wir merken nicht, dass dieses Thema sehr gut geschaffen ist dafür, Gott, wie er wirklich ist, in den Mittelpunkt zu stellen. Ja? Das sind solche Themen, die den Menschen näher in eine persönliche Beziehung zu Gott führen. Ja? Genau. Dann das Thema 3, der Themenblock 3, merkt ihr, bereitet den Themenblock 4 vor. Der Themenblock 4 ist der zentrale, der im Prinzip dieser Block ist, der das Verständnis der Erlösung im Prinzip betrifft. Ja? Und jetzt seht ihr auf der nächsten, und ich mache es noch weiter. Dann kommen 5, 6 und 7, also vor allem 5 und 7 sind die Themen, wo ich mit dem Menschen jetzt langsam beginne, wenn er Erlösung verstanden und angenommen hat, Gott als Herrn meines Lebens anzuerkennen, als jemand, der mein Leben führt. Ja? Und dann der Themenblock 6 ist auch ein Themenblock, finde ich, der sich sehr gut eignet, um Gottes Gegenwart im Leben zu verstärken. Ja? Also die Taufe, das Abendmahl, den Heiligen Geist, der Geist der Weissagung und die Mission als das, wo Gott mich gebraucht. Ja? Das sind alles Themen, die mir helfen, wieder diesen letzten Schritt auch mitzugehen, Gott immer wieder in mein Leben aufzunehmen. Das heißt zwar nicht, dass diese Reihenfolge ein Muss ist, aber ihr merkt, ein paar wichtige Prinzipien, wenn ihr mal auf die nächste Seite geht, und zwar unter wichtige Prinzipien B, da steht, wie viele Themen man vor dem Themenblock Erlösung, also vor dem Themenblock, in dem Fall ist es 4, vor dem Themenblock Erlösung macht, das hängt sehr davon ab, wo der Mensch steht. Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden trefft, der Jesus kennt, der Jesus annehmen möchte, dann ist es vielleicht nicht notwendig, vorher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Themen zu studieren, dann vergeht ein halbes Jahr. Ja? Das muss nicht dann sein. Dann kann ich, wenn ich merke, dieser Mensch sehnt sich danach, die Erlösung zu erfahren, die Gnade zu erfahren, dann kann ich auch da Themen überspringen. Ja? Um diesen Block so bald wie möglich vorzubereiten, steht hier. Aber, C, Punkt C. Die Themen, die danach kommen, 5 und 7, das sind Themen, die sollte ich nicht vor dem Block Erlösung studieren. Versteht ihr? Wenn jemand nach einer Reihenfolge fragt. Ja? Also, das sind diese Themen, wo ich Jesus schon als Herrn annehme. Darüber haben wir gerade gesprochen, was passiert, wenn ich über Lebensziel spreche. Ja? Also, mir ist nur wichtig, dass ihr ungefähr versteht, okay, ich nehme zuerst Themen, die den Menschen Gott näher bringen. Immer näher, Schritt für Schritt. Dann, wenn ich merke, dass er ein Verhältnis zu Gott gewonnen hat, das vertrauensvoll ist, dann führe ich ihn zum Block 4 und spreche mit ihm über die Erlösung. Und erst wenn ich sicher bin, Das ist natürlich jetzt erst, wenn ich sicher bin. Aber erst, wenn ich erfahre, dass dieser Mensch das versteht, Gottes Gnade versteht, sich bei Gott angenommen fühlt, weiß, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin, wenn ich morgen sterbe, gerettet. Ich bin im Himmel. Ja. Dann, glaube ich, ist es gut, die Themen zu studieren, wo jemand sein Leben Jesus wirklich Detail für Detail anvertraut, sodass es auch manchmal Konsequenzen hat, die einen großen Vertrauensschritt fordern. Dass jemand auch in seiner Arbeitsstelle dazu steht, dass er die Bibel ernst nimmt, zum Beispiel, weil er bittet, dass er Sabbat freikriegt. Versteht ihr? Das sind ja riesen Vertrauensschritte. Ja. Habt ihr noch Fragen zu diesem Punkt? Ihr merkt dann, unter D steht, deshalb ist es wichtig, dass du die Themen auswählst als Begleiter. Ja? Natürlich kann mal jemand sich ein Thema wünschen. Natürlich kann er sagen, mich interessiert das mit Leben nach dem Tod. Ja? Aber das ist auch ein Thema, das kann man sehr schnell studieren mit jemandem. Ja? Aber wenn jemand sagt, wie ist das jetzt? Glaubst du, ich müsste meine Arbeitsstelle aufgeben, weil er schon Leuten gehört hat? Ich würde es nicht studieren, wenn ihr am Anfang seid. Ja? Ich habe das in einer Situation über Monate hinausgeschoben. Jede dritte Stunde kam die Frage, wann studieren wir den Sabbat? Ich habe es über Monate hinausgeschoben, weil ich wusste, dass die Grundlage noch nicht da ist. Und dann am Ende, als wir es studiert haben, hat es nochmal ein halbes Jahr, also es waren drei Leute bei einem 4 Monate, bei der zweiten ein halbes Jahr und bei der dritten ein Jahr gedauert, bis sie das umsetzen konnten, weil ihre Lebenssituation einfach schwierig war. Ja? Und deswegen, ich hätte nicht noch länger warten müssen, aber man merkt einfach, dass das Themen sind, wo man dann immer wieder über Vertrauen und so weiter sprechen muss. Sowas kann passieren. Ja? Ich meine, Sabbat ist vielleicht auch jetzt ein Beispiel, das sehr, sehr große Konsequenzen haben kann. Ja? Ich erzähle euch auch dann am Freitag noch, wie diese Geschichte gelaufen ist, ein bisschen genau. Aber im Grunde ist es wichtig, ist es gut, dass du das Thema auswählst, ja? Damit du den anderen nicht überforderst. Ja? Habt ihr dazu noch? Ja.
Für mich gibt es noch einen großen Aspekt, der bis jetzt nicht angesprochen wurde. Ja. Und zwar der, dass man in der heutigen Gesellschaft, die ja nicht wirklich in Gott wandelt, sehr oft, wenn man sich zu Gott bekennt, sehr oft als Außenseiter abgestempelt wird. Also das gibt oft sehr große Kullaugen und sehr große Überraschung.
Ja.
Und das ist doch der erste Schritt, bevor es überhaupt zu einem Bibelgespräch kommt. In sehr vielen Fällen.
Kann sein. Aber es gibt ja auch Leute, die das noch nicht an die große Glocke hängen, dass sie sich mit dir treffen. Ja? Also, ja.
Dann kämpfen sie ja damit.
Ja, und das ist auch ihr Recht, dass sie sagen, ich möchte es mal probieren, aber ich erzähle noch niemanden davon. Ja? Ich weiß, meine Eltern haben in ihrer Verwandtschaft damals, als sie waren so in ihren Mit-40ern, glaube ich, als sie begonnen haben, mit jemandem die Bibel zu studieren, sie haben das ihren Verwandten erst gesagt, als sie ganz sicher waren, welche Entscheidung sie treffen wollen in der eigenen Verwandtschaft. Weil sie damit rechnen mussten, also es war, sie sind beide in einem am Land in einer ganz katholischen Umgebung aufgewachsen und sie waren beide katholisch und sie wussten, sie haben instinktiv gespürt, womit sie rechnen müssen, wenn die Verwandtschaft einfach erfährt, was sie machen. Deswegen haben sie instinktiv niemand, ja, dass uns ein Prediger besuchen kommt. Ja, erst nach langer Zeit, als sie sich sicher waren, dass sie diesen Weg gehen wollen, dann haben sie mit den Verwandten darüber gesprochen. Und ich denke mal, ich glaube, dass man das nicht pushen darf oder verlangen darf, nicht? Ich glaube, das ist ja auch etwas, was eben dann erst in den letzten beiden Schritten kommt, diese Sicherheit. Ja? Die Sicherheit, dass du, manche Leute sind so selbstsicher, die sagen sich, was sollen es doch meine Kollegen wissen, sollen die doch lachen, ich weiß ja, was ich will. Aber wenn da jemand sehr sensibel ist oder auch schüchtern ist oder überhaupt einfach ihm sehr wichtig ist, das verstanden zu werden, dann braucht das wirklich Zeit, ja, das stimmt. Wir werden auch noch über Entscheidungen sprechen, ja, am Freitag. Und da werden wir sehen, dass es doch immer, also viele Punkte gibt, wo Leute Wachstum erst brauchen, bevor sie es konsequent umsetzen, ja.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Bruder oder ob das Richtige angesprochen war, aber ich möchte es thematisieren.
Ja.
Bevor es zu Bibelstunden kommt, kommt man ja ins Gespräch.
Ja.
Große Verwandtschaft, man trifft sich, man redet und die wissen, dass wir Adventisten sind und es kommt zum Gespräch sozusagen. Und zu der Frage, die Frage steht im Raum, naja, Bibelstunden und so weiter, dass wir vom Gegenüber zunächst einmal die Frage im Raum steht, ist der überhaupt kompetent? Sind die Adventisten überhaupt ein kompetentes Gegenüber, dem ich mich anvertrauen kann? Denn erst dann fällt die Entscheidung, machen wir Bibelstunden.
Ja.
Du hast ja sehr viele Leute hier in dem Bereich getroffen, wo diese Vorstufe eigentlich obsolet war.
Ja, richtig.
Aber bevor es zu diesem Kontakt kommt, den du ja hier gegebenermaßen ja schon gehabt hast, sehr stark mit vielen Leuten, steht ja diese erste Stufe, wo sich der andere erst überlegt, na soll ich mit denen, ist der überhaupt kompetent, kann ich mich dem überhaupt anvertrauen?
Ja, das stimmt. Und ihr werdet auch sehen, wir haben das ja noch nicht besprochen, ganz am Anfang, und wie finde ich Kontakt zu einem möglichen Partner, oder wie finde ich einen Partner, der dann auch sagt, ja, ich möchte mit dir die Bibel studieren. Vielen Dank. Dankeschön. Das stimmt. Ich denke auch, dass, ich sage das jetzt mal so, meine Beobachtung ist, dass die Generation meiner Eltern eine Generation war, wo über öffentliche Veranstaltungen Leute tatsächlich zur Gemeinde gefunden haben. Also die kannten vorher die Gemeinde gar nicht, gingen zu einer Veranstaltung. Nach der Veranstaltung wurde ihnen angeboten, die Bibel zu studieren. Und das war ein Weg für sehr viele Menschen. Also in der Generation meiner Eltern, ich könnte aus der Generation meiner Eltern sicher 10 Leute nur in meiner Gemeinde nennen, die so in die Gemeinde gefunden haben. Heute werden die das seltener finden. Das hat auch mit dem Weltbild zu tun, was wir vorher gesprochen haben, dass das noch die Zeit, sage ich jetzt mal, der Moderne war, wo es um Wahrheit ging. Die Leute wollten wissen, was ist denn die Wahrheit jetzt? Und sie haben angenommen, dass es die gibt. Und wenn sie in einen Vortrag gegangen sind, wo jemand kompetent war, wo jemand die Bibel gekannt hat, wo jemand aus Überzeugung gesprochen hat, waren sie sehr schnell bereit, sich damit auseinanderzusetzen auf der Suche nach der Wahrheit. Ja? Und sind auch ins Bibelstudium gegangen dann oft. Ja? Heute ist das oft eine Zeit, wo man sehr individuell denkt, wo man so öffentliche Vorträge ein Stück weit skeptisch betrachtet. Ja? Auch weil es viel mehr öffentliche Vorträge in dieser Art gibt. Du findest öffentliche Vorträge über die Wirkung von Steinen, du findest öffentliche Vorträge über die Verwendung von Kaninchenfurz. Ich weiß es nicht, aber egal. Also es gibt 1000 Millionen öffentliche Vorträge zu allen Themen. Und das war damals noch nicht. Ja? Und es ist auch so, dass der Mensch erst vertraut, wenn erst persönlich sich auf etwas einlässt, wenn du für ihn kompetent bist. Und kompetent heißt nicht mehr, dass du wirklich sehr viel weißt über die Bibel und dich sehr gut auskennst, sondern dass du persönlich vertrauenswürdig bist. Das ist heute ein bisschen anders eigentlich. Also der postmoderne Mensch, das ist jetzt schon ein Klischee, aber der sucht jemanden in einer Beziehung. Der braucht nicht die Wahrheit als Paket verschnürt in einem Studienbrief oder so. Das interessiert ihn nicht, ja, weil er weiß nicht, wer steckt da dahinter. Und er sucht ja eine Geschichte, die vertrauenswürdig ist, die es nicht mehr gibt. Ja? Das heißt, ich glaube, dass heutzutage diese Entscheidung, überhaupt anzufangen, oft länger braucht und erst entsteht, wenn Bindungen schon da sind. Ja? Also sehr oft, zumindest beobachte ich, dass heute mehr Leute erst in die Gemeinde finden, wenn sie jemand persönlich kennen. Ja? Und den kennengelernt haben, nicht über den Glauben, nicht unbedingt an der Tür, nicht unbedingt über die Meinungsumfrage. Ich sage nicht, das ist wichtig, ich sage nicht, dass diese Dinge in irgendeiner Form ihren Wert, also ihre Berechtigung verloren haben. Die haben immer, natürlich, weil Gottes Geist ja auch unabhängig von Methoden wirkt, ja, klar. Aber trotzdem ist es so, dass Leute heute viel mehr fragen nach der Beziehung und ob du dich für sie interessierst. Und dann, wenn sie dich wirklich kennen oder wenn sie irgendjemand in der Gemeinde kennen, dann sind sie auch bereit, warum nicht, sich mal zusammenzusetzen. Ja. Und ja, das können wir aber noch, das können wir vielleicht morgen oder übermorgen noch dranhängen, dieses wie finde ich Kontakt. Und ich glaube, dass da die Nähe zu einer Person, die schon gläubig ist, eine große, große Rolle spielt. Ja, heutzutage sehr oft. Ja. Also, dass man Leute so eben direkt anspricht, die man noch nicht kennt, auf Bibelstudium. Das ist eine Sache, wo Leute sehr vorsichtig sind. Ja, bitte. Die Eva ist meine Die Eva ist meine Partnerin, also ich bin ihre Begleiterin geworden, wir haben uns kennengelernt im Mutterturnen. Und, nee, wir sind da, glaube ich, vom Altersunterschied der Kinder, aber ist egal. Ja? Also wir haben uns kennengelernt über irgendeine Mütterrunde und wir sind gute Freundinnen geworden und irgendwann saßen wir mal zusammen und haben über Gott und die Welt gesprochen und so weiter. Ja? Und wir sind jetzt in Kontakt. Ja? Also manche von euch, das was jetzt kommt, für die ist das ein ganz eingefleischtes Ritual, weil sie das gewohnt sind, Bibelstunden zu geben. Aber andere Leute haben das vielleicht noch nie gemacht und fragen sich jetzt, was passiert da eigentlich? Wie gehe ich vor? Oder was soll ich machen? Was soll ich sagen? Und so weiter. Ja? Deswegen habe ich sie gebeten, wir wollten uns eigentlich niedersetzen, aber ich glaube, für Kamera und Mikrofon bleiben wir jetzt einfach stehen. Ja? Komm einfach her, so ein bisschen noch, damit man, genau, du musst eh nicht viel sagen, aber, ja, genau. Aber ihr fragt euch jetzt vielleicht so, wie läuft so eine Bibelstunde ab, manche von euch, ja? Und ich habe mir nur gedacht, wenn wir zu zweit sind, könnt ihr euch das besser vorstellen. Ich erkläre euch einen ganz natürlichen Ablauf, wie das meistens sein wird, so ein Besuch. Wie so ein optimaler Besuch abläuft oder die Gestaltung so günstig abläuft. Das wird so sein und ihr habt das auch im Heft, ihr könnt da mitlesen. Wir begrüßen uns ganz klar, ja, und es ist, jetzt kommt ein sehr wichtiges Element. Wir sprechen miteinander. Wir setzen uns nicht hin, ich schlage die Bibel auf und es geht los. Ja? Warum ist das so wichtig, denkt ihr? Ein Gespräch, wir haben ein Gespräch miteinander, wir begrüßen uns. Ja? Also Interesse am anderen, sagst du jetzt, ja? Habt noch jemand eine Idee? Aber ich kann dann auch sehen, wie es der Eva jetzt geht. Ja? Und stellt euch vor, die Eva hatte einen furchtbaren Tag und ein Kind hat sich verletzt und sie waren im Krankenhaus und sie ist total aufgelöst und ich komme und sage, so, lass uns aufschlagen und zack, ja. Und sie traut sich aber nicht sagen, dass sie völlig durcheinander ist. Und sie denkt die ganze Zeit nur, wie es dem Kind geht, ja. Oder das ist jetzt ein Grund, ja. Also ganz wichtig, das Interesse, ich drücke ihr mein Interesse aus, das ist schon ein wichtiges Signal, ja. Sollte eigentlich ganz natürlich sein, weil mir geht es ja um die Eva. Ja?
Ich soll auf seiner Ebene beginnen.
Unbedingt, ich muss ja auch wissen, genau, wo steht er, wo steht sie, ja? Wie geht es uns heute? Ja? Vielleicht muss ich auch was loswerden, weil wir sind ja Freunde geworden. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich sie aushorche in diesem Gespräch. Ja? So Checkliste, wie geht's dir, wie geht's der Familie, wie geht's, ja? Und dann geht's los. Ja? Sondern das ist enorm wichtig, weil wir bauen Vertrauen auf und ich kenne sie mit jedem Gespräch besser. Und ich kenne mit jedem Gespräch besser, was sie sucht und was sie fragt und so weiter. Ja, und sie kennt mich besser und sie vertraut mir viel mehr, wenn sie weiß, worüber ich mich ärgere oder was mir Sorgen macht. Oder ja, natürlich muss ich mich da zurückhalten. Ich sage jetzt Selbstverständlichkeiten und kann nicht immer mich abladen oder so. Ja, aber das ist ein sehr, sehr wichtiges Element. Vielleicht merkt ihr, dass es nicht einfach sein wird, diesen Teil, ja, wo wir uns unterhalten, einzuschränken oder abzuschätzen, wie weit soll der von der, ja, die Frauen nicken jetzt, die Männer nicht. Nee, das wird auch ein bisschen so sein, sage ich gleich dazu. Also zumindest, was ich so beobachte, können sich Männer auf einem viel eingeschränkteren Ding austauschen und es reicht, ja, also sage ich jetzt mal, ja. Oder vielleicht ist das jetzt ein Klischee, aber sagen wir so im Allgemeinen. Ja? Und Frauen nicht. Aber, und das stimmt, das wird schon ein bisschen so sein. Und manchmal wird man das Gefühl haben, wir sind jetzt in so einem guten Gespräch, wie steige ich da jetzt aus oder so. Ja? Das ist schon wichtig, dass man das lernt abzuschätzen. Ja? Was man auch lernen muss abzuschätzen, manchmal kann es tatsächlich Situationen geben, wo die Eva in einer Situation ist, die sie nicht fähig macht, mit mir die Bibel zu studieren heute Abend. Versteht ihr? Weil wenn wirklich ihr Kind ins Krankenhaus eingeliefert wurde, oder es ist jetzt eine Extremsituation, aber versteht ihr? Dann, und wenn die Eva mir das erzählt, dann muss ich sensibel sein dafür, wie es ihr damit geht. Ja? Natürlich kann ich ganz offen fragen, wenn sie mir das erzählt hat und wir haben eine längere Zeit darüber gesprochen, dann kann ich ganz offen fragen, du, wie geht's dir jetzt? Soll man heute überhaupt das Thema machen oder nicht? Das ist eine ganz, ihr müsst euch da nicht selber quälen, treffe ich jetzt die richtige Entscheidung, soll ich es pushen oder soll ich es lassen, ja? kannst ganz offen fragen. Und sie wird sicher, wenn wir uns ein bisschen kennen, sagen, doch, dann lenkt es mich ein bisschen ab, das ermutigt mich oder so. Oder sie wird sagen, ja, vielleicht hast recht. Ja? Und dann sprechen wir einfach weiter über das und beten miteinander. Und versteht ihr? Oder wir lesen vielleicht nur einen Psalm miteinander oder so. Ja? Also da, glaube ich, ist das schon wichtig, ein bisschen sensibel zu sein. Ja? Also, genau. Aber gut, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir miteinander sprechen. Ja? Also ich glaube, Themen so ist, braucht ihr jetzt nicht, welche Themen man ansprechen kann. Am Anfang, wenn man den, später ergibt sich vielleicht ganz von selbst ein Gespräch. Aber am Anfang, glaube ich, ist es gut, so, sich ein bisschen so vorsichtig ins Umfeld des anderen anzutasten. Also die erste Frage, wie geht's dir in der Ehe, ist vielleicht nicht so gut. Ja? Also jetzt als Einstiegsfrage oder so, ja? Weil du ja nie, ja, wenn du die Situation nicht kennst, klar, ja, ist zu persönlich, das ist zu privat, klar, ja. Aber Arbeit kann ein gutes Thema sein, eigentlich heutzutage, auch wenn es eine miese Situation ist, traut sich jeder darüber zu sprechen. Er muss ja nicht alles erzählen. Ja? Also die Arbeitssituation oder wie geht es den Kindern, klar, ganz eine gute Frage. Ja? Unbedingt. Also wie geht's Leuten rundherum, ist eine gute, neutrale Frage. Ja? Natürlich, klar, wie geht es dir selbst oder wie geht es ihnen, klar. Ja? Also solche Dinge. Man kann natürlich auch fragen, und das ist jetzt etwas, was mir viel geholfen hat. Manchmal fragt man sich dann im Gespräch, wie leite ich jetzt über zum Thema oder wie beginne ich jetzt, wie mache ich den Schnitt? Was mir viel geholfen hat, ist, dass ich im Gespräch automatisch schon mir merke, wofür ich beten möchte im Anfangsgebet. Ja? Die Person sagt, ja, also ich habe momentan im Studium halt extrem viele Prüfungen. Es ist mal, da ist ganz klein Häkchen bei mir im Hinterkopf. Ja? Oder die Person sagt, ja, wir wissen noch nicht, wir überlegen, ob wir uns ein neues Auto kaufen, was auch immer. Ja? Und dann kannst du ganz einfach sagen, bei einem Punkt, wo du merkst, es ist jetzt nicht Not, aber ich möchte gerne da jetzt nach 10 Minuten das Gespräch vielleicht abschließen oder so, dann kannst du sagen, kann ich dafür jetzt beten auch. Ja? Und das ist gleichzeitig auch das Anfangsgebet. Ja? Du sprichst das Anfangsgebet und nimmst diese Anliegen mit rein einfach. Ganz einfach. Das ist auch ein unheimliches Vorbild, weil viele Leute haben keine Ahnung, was sie mit Gott besprechen sollen oder nicht. Aber wenn sie jetzt sehen, dass du den neuen Autokauf mit in das Gebet reinnimmst, dann lernen sie davon, ganz natürlich. Ja? Ah ja, okay, ja stimmt, das kann ich eigentlich Gott anvertrauen. Ja? Also nur so, also ihr habt schon gesehen, Gespräch und dann die Überleitung zum Gebet. Wenn du ganz am Anfang da bist, erster Besuch, sage ich gleich dazu, erster Besuch, musst du nicht unbedingt ein Thema vorbereiten. Ja? Außer ihr kennt euch eh schon lange und die Person ist schon Gast in der Gemeinde und ihr habt schon oft gesprochen oder so. Aber wenn du die Person nicht so gut kennst, dann wäre der erste Besuch, das was ich oft mache, ist, dass ich sage, mich würde interessieren, dass wir uns ein bisschen gegenseitig erzählen, warum wir uns für die Bibel interessieren. Und dann gebe ich, wenn ich weiß, der andere hat überhaupt kein Problem und redet gerne, dann gebe ich dem anderen den Vortritt. Ja? Aber wenn ich das Gefühl habe, das ist eine persönliche Frage und der andere ist ein bisschen unsicher, dann übernehme ich meinen Teil zuerst und sage, gebe einfach ein kurzes Zeugnis, was mich zur Bibel gebracht hat, ja? Wie ich die Bibel kennengelernt habe, was die Bibel bei mir verändert hat. Einfach dieses Zeugnis und warum ich die Bibel eben schätze. Und da kann man dann, wie lange man das will, erzählen und dann fragt man, was hat dich an der Bibel interessiert oder wie kommst du dazu? Und kann dann auch, in diesem Gespräch kann man eben ein Zeugnis geben, man kann herausfinden, in welcher Ausgangssituation der andere sich befindet, geistlich, und man kann auch gleich sehen, ob der andere ganz bestimmte Fragen hat, die man sich notiert. Ja? Genau, das ist der erste Besuch. Also der kann auch dabei bleiben, finde ich. Also vielleicht nicht unter Männern, aber unter Frauen kann es dabei bleiben. Nee, weil die füllen schon mal eine Stunde. Nee. Ja, genau. Es ist so, dass dann Überleitung zum Thema. Über den Inhalt des Themas werden wir heute nicht mehr sprechen. Ja? Aber das morgen und übermorgen. Aber es ist auch wichtig beim Thema, das werde ich dann später dazu sagen, oft ist es nicht gut einzuleiten, indem man die Bibel aufschlägt. Weil die Leute das nicht gewohnt sind, das Bibelwort an sich von vornherein in der Sprache oder so zu erfassen. Ja? Deswegen ist es gut, ins Thema einzuführen mit allem Möglichen, mit Geschichten, mit einer Frage, mit einer aktuellen Situation, aber das besprechen wir noch. Also Einstieg ins Thema, irgendein Einstieg, der kann kurz sein, der kann lang sein, dann führt ihr durch das Bibelthema durch, machen wir morgen, und dann ist es sehr wichtig, Gebet und Entscheidung, wir sprechen am Freitag noch über Entscheidung, dass das immer abgeschlossen wird, dass du dich vergewisserst, dass der andere bereit ist, auch eine Entscheidung zu treffen oder sich bewusst ist, dass er noch keine Entscheidung treffen kann und dass ihr gemeinsam betet. Das Endgebet, wenn der andere sich frei fühlt, kann auch der andere beten. Das ist eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob der andere das Thema verstanden hat und ob er weiß, was er mit Gott besprechen möchte, also wo der andere steht. Aber das anzubieten, dann werdet ihr selber merken, das kann man anbieten, aber man darf da nie drängen. Ja? Also ich kann am Ende, wenn wir uns gut kennen, kann ich sagen, zum Beispiel, wofür könnten wir jetzt beten am Ende? Und dann sagst du, ja, ich möchte Gott das und das bitten. Und dann sage ich, möchtest du das machen? Kannst den ganzen, ja? Aber das braucht vielleicht lang, bis jemand betet. Ja. Sage ich jetzt nur so dazu. Genau. Dann ist, vielleicht, ihr habt auf dieser Seite, auf der Seite 13 und 14 noch ein paar wichtige Sachen angesprochen. Und zwar, ich werde von dieser, der Zeit halber jetzt nicht alles nehmen können, aber ihr habt hier Details und wenn ihr vielleicht mal euch das bis morgen durchschauen möchtet, nur bis zum Punkt 7, also einfach den Punkt 6 bis zum Ende von Punkt 6, das sind einfach noch wichtige Sachen, Elemente, die rund um die Bibelstunde auftreten können. Das erste ist der Umgang mit der Bibel. Ihr werdet merken, dass manche Leute, die sich in der Bibel auskennen, haben gar kein Problem, aber die Bibel ist am Anfang für Leute wie ein Labyrinth. Ja? Also völlig unmöglich. Viele von uns können sich nicht mehr daran erinnern, wie das war. Als wir noch nicht wussten, wo Hosea ist. Als wir noch nicht wussten, wo Matthäus ist. Ja? Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dem anderen da zwar beizustehen, aber nicht zu bevormunden. Ihr habt das da auch notiert. Ja? Also ihm immer die Bibel aus der Hand zu nehmen, aufzuschlagen und wieder zu geben. Ich glaube, manche Leute fühlen sich dann irgendwo, sind ihm peinlich einfach. Ja? Bevormundet, ja genau. Aber es ist gut, ganz locker den Leuten entweder die Seitenzahl zu sagen, wenn du die gleiche Bibel hast, oder ganz locker zu sagen, das ist ziemlich weit hinten im Alten Testament, das finde ich immer, indem ich zuerst das große Buch sowieso, das findet man leicht und so. Dass du ein bisschen sprichst während des Aufschlagens. Ja? Manchmal kann man dann schon auch, aber so in die Bibel reingreifen und so, manche Leute möchten das nicht haben, ja? Dass du dann so rübergreifst und herumblätterst, das ist aber sehr verschieden. Andere Leute haben überhaupt kein Problem damit. Ja? Die halten da die Bibel und sagen, wo? Ja? Ich glaube, da muss man einfach nur eine Sensibilität aufbauen. Aber wichtig ist auch, wie du mit der Bibel umgehst. Nicht nur mit dem Buch an sich, was schon Respekt ausdrückt, aber auch, wie du die Bibel liest, wie du die Bibel sprechen lässt. Das sind alles Dinge, wo du ein Vorbild bist. Ja? Und jetzt kommt noch eine wichtige Sache. Also das eine, was ich noch ansprechen wollte, ist unsere Einstellung als Begleiter, wenn wir miteinander die Bibel studieren. Aber darauf werden wir morgen noch mehr zu sprechen kommen. Es ist so wichtig, in der Demo zu bleiben. Erstens, dass du nicht über irgendwelche Leute kritisch sprechen kannst, einfach weil du denkst, du hast die Wahrheit. Und zweitens, dass du nicht einfach denken kannst, dass der andere jetzt alles von dir lernen wird und nicht mehr, in keinem Bereich vielleicht einen Schritt weiter ist als du. Wenn du das annimmst, wirst du oft den anderen irgendwo verschließen, weil es gibt Situationen, wo du vom anderen lernen kannst. Ja? Und ich glaube, das ist so wichtig. Wir beide studieren die Bibel, vielleicht kenne ich sie besser als du, die Bibel. Aber vielleicht hast du in deinem Leben eine Erfahrung, eine Sichtweise, die ich noch nie hatte. Ja? Das ist so wichtig, meine Einstellung, miteinander die Bibel zu studieren. Und ganz zum Schluss möchte ich die Frage ansprechen, die eben, wo ihr schon selber gesagt habt, das ist eine Frage, die mich am unsichersten macht. Das ist das, was ist, wenn die Eva jetzt mit einer Frage kommt und ich Ich weiß es nicht. Oder ich weiß nur, oh ja, das ist so ein schweres Thema. Ja, also so, ja. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube, da, man kann das ganz einfach beantworten, dieses Problem. Deswegen möchte ich damit noch abschließen. Ganz wichtig, Fragen sind immer positiv. Ihr werdet manchmal mit Leuten studieren, die nie Fragen haben. Und ihr werdet so dankbar sein, dass sie eine Frage stellen. Weil es zeigt, dass die Person plötzlich beginnt, selbst zu denken, vielleicht sogar selbst zu lesen. Ja? Fragen sind so was Positives. Ja? Fragen bedeutet, dass da andere Schritte geht, auch ohne dich. Manchmal hast du so das Gefühl, du studierst mit jemandem und es sinkt irgendwo ein, aber du weißt nicht wo, das, was du sagst. Ja? Du hast keine Ahnung, wo das hin verschwindet und was der andere damit macht. Ja? Und dann wirst du so froh sein, wenn er plötzlich eine Frage stellt und du wirst dir denken, auch wenn du sie nicht beantworten kannst, du wirst dir denken, Wahnsinn, ja, da kommt was, da beschäftigt sich jemand. Ja? Und das ist jetzt auch das Allerwichtigste. Es gibt so viele Fragen in der Bibel, die erstens vielleicht kein Mensch richtig beantwortet auf dieser Welt. Noch. Es gibt so viele Fragen, die du auch nach vielen Jahren Bibelstudium noch nicht beantwortet hast. Und es gibt so viele Fragen, die du jetzt noch nicht beantwortet hast. Und die Möglichkeit, dass mal eine Frage gestellt wird, die du nicht beantworten kannst, die ist relativ hoch. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, das ist ganz was Normales. Es ist ein so komplexes Buch. Ja? Wenn dein Gegenüber erwartet, dass du alle Fragen beantworten kannst, dann kennt er oder sie die Bibel vielleicht noch nicht in der Komplexität. Ja? Das ist so wichtig. Wir müssen die Fragen vor allem nicht jetzt in der Situation beantworten können. Am allerbesten ist es zu sagen, das ist eine interessante Frage. Oder ja, das ist eine schwierige Frage. Ich werde mich damit auseinandersetzen und ich gebe dir das nächste Mal das, was ich herausgefunden habe. Das ist das Allerbeste. Ich mache das oft. Ich mache das wirklich oft. Es gibt nämlich viele Texte, wenn mich Leute darauf ansprechen, dann weiß ich, ja, wir haben im Studium besprochen, welche Parallelstellen die helfen, diese Frage zu beantworten, aber ich habe sie weder in meiner Bibel stehen noch im Kopf. Und dann bleibt mir auch gar nichts anderes über, als zu sagen, ja, ich weiß, es gibt eine gute Antwort auf diese Frage, aber ich schaue nach und ich sage sie das nächste Mal. Ja. Wenn die Eva eine kleine Frage hat, wie zum Beispiel, ich habe da gelesen, Jesus hat Brüder, hatte Jesus Brüder, dann kannst du vielleicht auch mit ein, zwei Sätzen die gleich beantworten, wenn du es weißt. Ja? Wenn die Eva jetzt, keine Ahnung, vielleicht die Frage stellt, ja, wie ist das jetzt eigentlich, muss man daran glauben, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat, ja? Dann kannst du das nicht mit 2 Sätzen beantworten. Ja? So, ja, ja, das ist mindestens ein Thema. Ja? Dann ist es gut, was wird man drauf sagen? Genau. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, das möchte ich gerne in den nächsten Wochen mal miteinander machen, aber da müssen wir uns so eine ganze Stunde zusammensetzen. Genau, ja, sehr wichtig. Also, oder es können Themen kommen, wo du weißt, die kommen erst viel später und da wäre es auch besser. Und das kann man dann auch sagen. Du kannst dann sagen, ja, das ist ein sehr komplexes Thema, da möchte ich gerne vorher noch ein paar Themen studieren. Warum nicht? Ja. Also, du, 2 Sachen wollte ich noch zum Thema Fragen sagen. Das eine ist, es ist nicht notwendig, dass du alle Fragen sofort beantwortest, auch wenn du die Antwort kennst, ja, um den anderen nicht zu überfordern. Ja. Dann ist es gut, selber manchmal am Beginn der Stunde zu fragen, ob der andere Fragen hatte. Und es ist sehr wichtig, dass wenn wir miteinander studieren und plötzlich merke ich, dass sich der Gesichtsausdruck von der Eva verändert. Ja? Und vorher hat sie immer genickt und plötzlich sitzt sie da. Ja? Oder ich merke, da ist plötzlich so eine Starre. Ja? Das ist so wichtig, das zu reflektieren, ja, und zu sagen, du schaust jetzt ein bisschen fragend, hast du ein Problem oder muss man gar nicht das Problem ansprechen oder kann man sagen, hat dich was irritiert oder hast du dazu eine Frage, ja, und keine Angst davor haben. Ich hatte am Anfang, als ich mit Leuten, die ich nicht gut kannte, studiert habe, ein bisschen Angst. Ich bin es übergangen. Ich habe gemerkt, der andere versteift sich und habe mir gedacht, Edge, ich frage nicht. Wenn du nichts sagst, bist selber schuld. Ich drücke dir das jetzt rein. Ja? Weil ich Angst hatte davor, dass dann was kommt. Ja? Vielleicht weiß man sogar, was der andere, oder man glaubt zu wissen, was der andere jetzt denkt. Ja? Und man überträgt alle seine eigenen Sachen auf den anderen und denkt, nee, ich frage dich nicht. Ja? Aber natürlich ist nichts gewonnen, weil die Tür ist ja zu. Ja? Also da geht ja auch nichts mehr rein, dann, wenn jemand mal an dem Punkt ist. Ja? Also ich kann euch nur ermutigen, lasst Fragen zu und schaut nach. Und es gibt Fragen, auf die es keine endgültige Antwort gibt. Ja? Und auch das ist möglich und auch das dürfen wir dem anderen zutrauen, dass er damit umgehen kann. Ja. Gut. Vielen Dank. Ich habe mein Versprechen gehalten. Ja. Vielen Dank. Gut, dann möchte ich hier abschließen und mit dem Abschied, genau, und euch einladen, dass wir noch aufstehen und zusammen beten. Herr Jesus, wir haben wieder so viele Dinge angesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass du in deinem Wort ganz verschiedene Lebensfragen ansprichst und dass sie auch an verschiedenen Situationen uns weiterführen. Und so bitte ich dich, dass du uns Weisheit gibst, zu erkennen, wenn wir mit anderen Menschen studieren, sie selbst kennenzulernen, zu erkennen, welches Thema sie brauchen, auch zu erkennen, wie wir ihnen beistehen können in ihren Fragen. Und wir bitten dich ganz besonders, dass du uns einfach dieses Vertrauen ins Herz schenkst, dass du jeden Menschen, der sich bereit erklärt, für jemand anderen zum Begleiter zu werden, in ganz besonderer Weise ausrüstest und segnest und führst und ihm Erfahrungen schenken, wie es dir nie hat sich träumen lassen. Und wir danken dir dafür. Amen.